freue mich auch sehr auf diesen Gottesdienst. 17 Uhr ist mehr meine Zeit als morgens irgendwie 9:30 oder so. Ich bin mehr so der Nachmittags- und Abendmensch. Und so viele Gottesdienste haben wir nicht, ne, um diese Uhrzeit. Deswegen freue ich mich immer, wenn das dann um diese Uhrzeit ist. Aber nicht nur deswegen, sondern weil ich glaube, dass es eine gute Botschaft ist, die Gott für uns auch vorbereitet hat, die mich selbst auch angesprochen hat, schon seit längerem. Also, wir feiern heute Karfreitag. Das ist immer ein guter Grund, Gottesdienst zu feiern. Wir denken an das Sterben von Jesus für uns. Das ist uns nicht neu. Ich möchte heute einen Aspekt hervorheben, der uns oft nicht ganz so vor Augen steht, der ja vielleicht uns gar nicht so richtig bewusst ist oder so ein nebensächliches Thema ist. Und da lade ich euch ein, mit mir eine Reise durch die Bibel zu machen, anknüpfen vielleicht nochmal an die letzte Predigtreihe, wo wir immer am Anfang in der Bibel angefangen haben, die ersten Seiten, und dann haben wir uns so langsam vorbewegt. Und in dem Stil ist es auch heute mit dem Thema, was ich auf dem Herzen habe. Und da starten wir tatsächlich im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 25, hatten wir die letzten Wochen auch schon mal, aber hier fängt auch die Geschichte von heute an. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das war nach der Schöpfung, vor dem Sündenfall, vollkommene Gemeinschaft zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechtern, vor Gott auch, Freiheit, Würde, Ehre, keine Scham, nichts Negatives war da, Vollkommenheit letztendlich an dieser Stelle. Dann kam die Situation, dass Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben. Sie waren ihm ungehorsam. Gott hat seine Regeln aufgestellt, hat gesagt, so funktioniert das hier im Paradies. Überall könnt ihr essen, von dem Baum könnt ihr nicht essen. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und das hatte Auswirkungen dann auf das ganze Leben, auf die ganze Situation, auf die ganze Menschheit. Und da lesen wir im nächsten Kapitel, was das dann konkret für Auswirkungen hatte für Adam und Eva. Vers 7, Kapitel 3. In diesem Augenblick, nämlich nach dem Ungehorsam, wurden den beiden, Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Also mit dem Schuldigwerden, mit dem Übertreten des Gebotes wurde ihnen bewusst, dass sie bloß sind, dass sie nackt sind. Vorher sind sie da einfach rumspaziert und das haben sie gar nicht groß beachtet. Auf einmal merken sie, hey, da ist irgendwie ein Makel an uns, ein Defizit. Irgendwie fühlen wir uns ganz komisch. So wollen wir nicht weiter hier durch unser Leben gehen, durch diesen Garten gehen. Wir müssen irgendwie was machen. Und dann haben sie geguckt, ja, große Blätter gesucht, ja, ein bisschen gebastelt und Lendenschurze gehabt. Auf einmal war die Situation, ihre Selbstwahrnehmung von sich, die war total anders. Es war nicht mehr unbeschwert, es war nicht mehr ein Menschsein von Ehre und Würde geprägt, von Schönheit geprägt, sondern irgendwie sehr belastet. Da war Angst mit verbunden. Sie wollten sich verstecken, sie haben sich versteckt. Ja? Gott hat sie gesucht, hey, wo seid ihr? Vor Gott kann man sich nicht verstecken. Sie haben es versucht, sich zu verstecken und haben gesagt, ja, wir haben Angst. Jetzt haben wir Angst vor dir. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Jesus befreit uns von Beschämung. Es geht um das Thema Scham, Beschämung. Und interessanterweise kommt das Wort Scham, auch das deutsche Wort Scham, von dem Wort zudecken. Also man versucht, irgendetwas zuzudecken, den Makel, den man empfindet, zuzudecken, etwas drüber zu legen, dass man das nicht sieht, dass andere das nicht sehen können, da wofür ich mich schäme. Es ist klar hier in der Situation, dass Adam und Eva gesündigt haben. dass sie schuldig geworden sind vor Gott und dass sie irgendwie Strafe verdient haben. Ja, den Rausschmiss aus dem Paradies, das wissen wir, wenn wir weiterlesen. Auch der Tod kam in ihr Leben. Also dieses Schuldigwerden, dieses Sündigen hat eine juristische Komponente, so nenne ich das mal, vor Gott. Wir werden schuldig und dann passiert irgendwie Strafe, die in unser Leben fällt. Und dann müssen wir es irgendwie ausbaden, im Normalfall so. Aber worauf ich hinaus will heute, ist, dass Sünde immer auch noch andere Komponenten hat. Das heißt, hier ist die Komponente, dass Adam und Eva schuldig werden und als Folge von ihrer Schuld empfinden sie Scham. Sie werden beschämt durch diese Schuld, die sie auf sich geladen haben. Das ist eine andere Dimension. Das ist nicht juristisch irgendwie, sondern es trifft den Kern unseres Menschseins, wie wir uns als Menschen empfinden. Es geht nicht mehr um die einzelne Tat, ja, um die Tat des Ungehorsams, die man dann gemacht hat, sondern es geht darum, dass man sich selbst als schlecht fühlt, als schlecht wahrnimmt und dass man sich verstecken will, weil man denkt, hey, ich bin falsch, ich bin nicht richtig. Ich bin ein Sünder. Am liebsten wollten Adam und Eva im Erdboden versinken, ja, nicht mehr in den Spiegel schauen, sich irgendwie wegbeamen. Sie wollten nicht einfach nur so da weiterleben. Sie hatten diese Angst, die sie mit sich herumgeschleppt haben. Ich glaube, auch ein tiefer Schmerz war da. Wenn man sich so hineinversetzt, manchmal betrachten wir Adam und Eva auch irgendwie so als ganz negativ, ja, und ganz durchtriebene Bösewichte. Ich glaube, die waren genauso wie wir. Die wollten, glaube ich, Dinge richtig machen. Die kannten Gott ganz persönlich, der sie geschaffen hat. Die hatten Gott irgendwie auch, glaube ich, lieb und haben das irgendwie auch genossen. Und trotzdem haben sie versagt. Und ich glaube, in dieser Diskrepanz, ja, sie wollen das Beste, sie wollen das Richtige tun und sie fallen trotzdem auf den Versucher rein und finden sich im Ungehorsam wieder. Da geht ja auch was in einem Menschen kaputt, wenn man das Gute versucht, es aber nicht hinbekommt. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch, ja, wo wir an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wir wollen Gutes tun und wir strengen uns an, dass unser Leben, dass wir es gut auf die Reihe kriegen und wir versagen trotzdem. Und dann fühlen wir uns nicht gut, denken wir, boah, wie kann das eigentlich sein? Ich habe versagt, ich bin ein Versager. Und ich glaube, Adam und Eva haben sich auch so gefühlt, dass sie es vermasselt haben, dass sie schlecht sind, dass sie unwürdig sind. Unsere Sünde, die wir tun, beschämt uns. Und nicht nur unsere eigene Sünde, die wir tun, sondern dann gibt es andere Menschen und die werden an uns schuldig und sie beschämen uns, indem dass sie Böses tun, uns gegenüber, und wir uns dann schlecht fühlen. Wenn man an Missbrauch denkt, ja, Täter, die einen missbrauchen, auf welcher Ebene auch immer, das Opfer fühlt sich immer schlecht. Das Opfer fühlt sich immer mies und auch schuldig. Das Opfer hat gar nichts gemacht, aber das Gefühl ist da, tief abgespeichert, dieses Gefühl von Beschämung. Ich habe mich daran erinnert, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, waren in Urlaub als Familie mit anderen Familien aus der Gemeinde in Schweden. Und wir als Kinder, wir haben dann so Baumhäuser gebaut und so. Richtig schön, schöne Ferienhausanlage war das. Und ich war damals noch kein Ranger. Danach bin ich dahin gekommen und danach habe ich auch gelernt, wie man mit Messern umgehen soll und wie nicht. Und ein Freund von mir, der war 3 Jahre älter, der hatte von seinem Vater ein richtig cooles Fahrtenmesser bekommen. Also so ein richtig schönes, eine richtig gute Klinge. Und ich war halt dann irgendwie 6 Jahre und habe mir das dann ausgeliehen. Darf ich auch mal mit einem Messer irgendwie was machen? Und er hat mir das Messer gegeben und ich habe da irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr genau was, aber es war nicht richtig gut. Ich glaube, mit dem Messer irgendwie im Boden auch so ein bisschen, naja, also normalerweise sollte man mit dem Messer schnitzen, aber ich habe im Boden da was rumgestochert, keine Ahnung. Und irgendwann ist mir aufgefallen, als ich das Messer rausgezogen habe, oh, die Klinge sieht nicht mehr so aus wie vorher. Also die war irgendwie beschädigt. Da waren Macken drin, da waren Kerben drin. Und ich wusste sofort, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht, ja. Und was ist passiert in dem Moment? Also ich habe da keinen guten Umgang mit gehabt. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich entschuldige mich hier, mit dem Messer habe ich was falsch gemacht, habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe Angst bekommen. Ich habe es körperlich gespürt. Ich kann das immer noch nachvollziehen. In meiner Bauchgegend, ja, habe ich mich schlecht gefühlt. Und ich habe überlegt, wie komme ich hier raus aus der Situation. Alle Kinder haben gespielt, keiner hat es mitbekommen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen verdünnisiert. Ja? Ich habe das Messer da irgendwie liegen gelassen und ich bin dann ganz alleine zu unserem Ferienhaus gegangen. Und da war kein anderer dann und dann war ich da für mich, habe mich versteckt. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, eine gefühlte Ewigkeit, kam dann mein älterer Freund mit einem noch älteren Freund und die haben dann die Tür aufgemacht, war alles nicht abgeschlossen. Und haben dann gefragt, Nico, und du hast doch das Messer gehabt. Kann es sein, dass da irgendwie was kaputt gegangen ist und so? Ja, tut mir leid irgendwie. Also irgendwie war dann die Situation nicht geklärt, aber sie haben es praktisch offenbar gemacht. Und ich habe mich ertappt gefühlt, ja. Es war schon so eine beschämende Situation. Vielleicht verdeutlicht das so ein bisschen, dass das Schuldigwerden eine komplexere Situation ist. Es ist nicht nur jetzt juristisch oder so, du hast einen Fehler gemacht und jetzt kann man den auch wieder gut machen, sondern mit dem Schuldigwerden hängt was zusammen, was mit uns betrifft. Es macht etwas mit uns. Es beschämt uns. Wir fühlen uns schlecht und nicht gut. Wir fühlen uns dreckig. Nicht frei, sondern irgendwie geknebelt. Vielleicht kennst du ähnliche Situationen aus deinem Leben. Ich möchte kurz was sagen zu dem Thema Beschämung und Scham. Wir kennen meistens den Begriff Scham. Und ich benutze hauptsächlich den Begriff Beschämung, weil Beschämung ist immer negativ. Also entweder ich werde von außen beschämt durch andere Menschen, ja, Mobbing und Leute, die schlecht mit mir umgehen und missbräuchlich sind, dann passiert Beschämung an mir. Oder die Schuld, die da ist, beschämt mich. Scham ist ein komplexes Thema. Scham ist auch positiv, kann auch positiv sein. Ja? Also da gibt es Dinge im Bereich der Scham, die auch ihre Berechtigung haben. So. Deswegen benutze ich lieber den Begriff Beschämung. Ich möchte eine kurze Gegenüberstellung machen nochmal von dem Begriff Schuld und dem Begriff Beschämung oder Schande oder Scham im negativen Sinne, dass uns nochmal ein bisschen deutlicher wird, worum geht es hier eigentlich, was ist denn das Thema? Also Schuld ist ein Verstoß gegen eine Norm und jetzt hier in unserem biblischen Setting gegen Gottes Norm. Gott hat Gebote aufgestellt und wir werden schuldig an ihm und dann ist Schuld da. Scham ist im Kern Angst vor Ablehnung. Scham ist das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht in die Gruppennorm zu passen, irgendwie einen Fehler mit sich zu tragen. Und das ist der Unterschied hier. Die Schuld heißt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe das Messer da in den Boden reingestochert. Das war nicht gut. Aber die Scham sagt, es ist nicht nur der eine Fehler, den ich gemacht habe, sondern ich bin der Fehler. Es geht tiefer. Es macht was mit mir im Inneren. Das Gegenteil von Schuld ist Gerechtigkeit. Wenn mir Gerechtigkeit widerfährt, wenn jemand sagt, hey, alles ist gut, deine Schuld ist vergeben, dann bin ich gerecht gesprochen, ich bin frei von Schuld. Das Gegenteil von Beschämung ist, dass ich Ehre, Würde, Zugehörigkeit erlebe. Dass ich wiederhergestellt werde in meinem Sein und aufatmen kann. Beschämung verkrüppelt unsere Seele und bedrückt unser Herz mit einem intensiven Gefühl von Schande und Entwürdigung. Beschämung beraubt uns der Schönheit, mit der Gott uns eigentlich geschaffen hat, die eigentlich da war, die eigentlich zum Leben dazugehört. Und auf einmal ist es weg und ich fühle mich dreckig, hässlich und als ob ich nichts auf die Reihe kriege. Personen, die sich beschämt fühlen, empfinden sich als Versager und ekeln sich vielleicht sogar vor sich selbst. möchte dich einladen, vielleicht an dieser Stelle einfach mal kurz innezuhalten und mal einen Moment drüber nachzudenken. Hast du auch eine Geschichte mit Beschämung? Kannst du was damit anfangen, mit dem, was ich gesagt habe, mit diesen Definitionen? Hast du Situationen vor Augen, wo du sagst, ja, habe ich auch schon erlebt, entweder für dich selbst in deiner Beziehung zu Gott oder aber in der Interaktion mit anderen Menschen, wo andere Menschen dir etwas angetan haben und du hast dich beschämt gefühlt. Und das sind schmerzhafte Themen. Das sind immer Situationen, wo wir nicht jubeln, sondern wo wir eigentlich einen Ausweg suchen, uns wegbeamen wollen. Wo du vielleicht sagst bei den Situationen, ach, wäre mir das bloß nie passiert. Oder wenn du denkst, boah, wenn das jemand erfährt, das ist mir super, super peinlich. Oder was denken die anderen über mich, meine Familie? Ich fühle mich so beschmutzt, so unwürdig. Oder mein eigenes Versagen kann ich mir nicht vergeben. Ich genüge nicht. Oder die Schande meiner Familie, das, was in der Vergangenheit in meiner Familie passiert ist, das ist so gewichtig, das macht was mit mir und ich schäme mich für das, was meine Vorfahren gemacht haben. Wirft einen Schatten über mich. Welche Art von Scham, Schande, Peinlichkeit oder Entwürdigung kennst du persönlich? Und das mag ganz, ganz unterschiedlich sein in unseren Lebensgeschichten. Aber ich bin mir sicher, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, weiß ich ja, das ist ein Thema für uns alle. An irgendeiner Stelle ist es ein menschliches Thema. Eigentlich die ganzen Themen, die wir angeschaut haben, hier erstes Buch Mose, Kapitel 2, 3, die tauchen da schon auf, weil es unsere Themen sind als Menschen. Das sind nicht die Themen von Adam und Eva und wir schieben das ab. Nee, es sind unsere Themen. Auch das Thema Scham ist unser Thema. Der normale Weg, damit umzugehen, ist der Weg, Feigenblätter zu suchen. Irgendwie zu gucken, hey, wie kann ich mich denn bedecken damit? Wie kann ich denn irgendwie selbst dafür sorgen, dass das nicht offenbar wird, dass es nicht gesehen wird, dass ich stärker da scheine, als ich eigentlich bin, dass ich schöner strahle, als ich eigentlich bin? Und dann fängt man an, in seinem Leben zu basteln und zu suchen. Letztendlich ist man zutiefst verunsichert in seiner Identität durch solche Situationen. Und dann hat man Strategien. Ja, wir als Menschen, wir sind sehr kreativ und wir suchen nach Strategien, wie wir diese Beschämung von uns weghalten können und so. Und dann versteckt man sich hinter einer selbstbewussten Fassade oder man greift zu Alkohol oder Drogen oder man nimmt mehr Essen ein, als es eigentlich gut wäre. Oder man versucht, alles richtig zu machen, ja, Perfektionismus auszustrahlen, weil man ja eigentlich merkt, ich bin nicht gut genug, also muss ich mich noch mehr anstrengen, besser zu sein, damit ich dann mich auch vielleicht besser fühle. Also immer mehr Perfektionismus. Oder eine andere Strategie, weil ich mich selbst ja so schlecht fühle, dann schaue ich auf die anderen und verurteile sie und mache sie runter, dann geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Ich möchte jetzt so die Fahrt aufnehmen hin zum Karfreitag, aber das halt über unterschiedliche Etappen. Wir sind immer noch im ersten Buch Mose und schauen da hinein in das Kapitel 3, Vers 21, wo Gott selbst aktiv wird hier an dieser Stelle. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Das ist mal interessant. Also Adam und Eva haben sich selbst was gebastelt aus Pflanzen und das reicht irgendwie nicht aus. Das merken sie, Gott weiß das auch. Und Gott selbst wird jetzt aktiv und sagt, hey, ich spüre hier eine große Beschämung. Ich möchte euch dienen, ich möchte das irgendwie auffangen, ich möchte euch schützen, ich möchte euch was geben. Und dann wird er selbst ja zum Schneider und dann hat er Tierfelle. Die Frage ist, wo kommen die Tierfelle auf einmal her? Also die Menschen haben die Blätter aus dem Garten gerupft, ja, okay. Die Tiere haben gelebt und bis zu diesem Zeitpunkt ist wahrscheinlich noch kein Tier gestorben. Das heißt, Gott selbst, er sagt, ich will euch eine gute Kleidung machen, die euch gut schützt. Dafür muss aber ein Tier sterben oder Tiere müssen sterben. Also Blut muss fließen, damit diese Beschämung aufgelöst wird und wieder ein gewisser Status von Würde euch geschenkt werden kann. Also Gott selbst wird hier aktiv und er bedeckt die Blöße und Gott erbarmt sich über Adam und Eva an dieser Stelle. Lass uns mal einen Sprung machen, weiter im Alten Testament. Eine andere Situation, echt vorspulen mal. Die Situation, das Volk Israel ist unterwegs und das feiert Feste, bekommt Anweisungen von Gott, wie Opferzeremonien ablaufen sollen und wie Feiertage gefeiert werden sollen. Und das ist der große Versöhnungstag hier. Das ist das Highlight der Feste für die Juden. Ja, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, einmal im Jahr, wo die Schuld gesühnt wird vom Volk und das ganze Volk aufatmet und wieder frei ist und so. Und Gott gibt hier Anweisungen und da schauen wir kurz hinein, 3. Mose, Kapitel 16, die Verse 7 bis 10. Und dann soll er, nämlich der Priester, die beiden Ziegenböcke an den Eingang des Zeltes Gottes in die Gegenwart des Herrn bringen, um zu entscheiden, welches Tier dem Herrn geopfert wird und welches der Sündenbock ist, soll Aaron über den beiden Ziegenböcken das Los werfen. Den Bock, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, soll Aaron als Sündopfer darbringen. Der Bock, den das Los zum Sündenbock bestimmt hat, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für das Volk Wiedergutmachung zu schaffen und dann in die Wüste gejagt zu werden. Okay. Die Mosebücher, schwierig, drittes Buch Mose, schwierig, ja, ganz andere Zeit, ganz andere Kultur. Wir kommen da nicht so gut und locker rein, aber spannend, weil hier deutlich wird, wie soll mit der Schuld umgegangen werden. Hier einmal im Jahr, großer Tag, soll gefeiert werden und dann gibt es da zwei Ziegenböcke, ja. Gott sagt, ich will zwei Ziegenböcke haben. Der eine ist der Ziegenbock für Gott, für den Herrn. Okay, der soll geopfert werden, wie eigentlich alle anderen Sündopfer auch. Das heißt, Opferaltar, dann wird, fließt das Blut auch, wird verbrannt, wie auch immer. Und dann ist Sündenvergebung durch dieses Opfer zugesagt. Und hier steht jetzt aber, da ist ja noch ein anderer Ziegenbock. Und der soll jetzt nicht so geopfert werden wie der erste Bock, sondern mit dem Ziegenbock soll so verfahren werden, dass der Priester seine Hand auf den Bock legt und praktisch die Schuld des Volkes auf diesen Bock transferiert, ja, so. Und dann soll dieser Bock in die Wüste geschickt werden, außerhalb des Lagers, wo die Menschen wohnen, ganz weit weg. Und dann wird der Ziegenbock, dieser zweite Ziegenbock, irgendwie sterben. Der wird dann eine Klippe runterfallen und dann in der Wüste ist er weg. Und die Frage stellt sich, finde ich, warum diese zwei Böcke? Also wozu zwei? Warum nicht nur einer, dieses Sündopfer, was das Normale ist? Die jüdischen Ausleger an dieser Stelle, die verweisen auf den Vers 30, und sagen, dass Yom Kippur, der große Versöhnungstag, dass er zwei Richtungen hat, wie Gott hier mit den Menschen, mit seinem Volk unterwegs ist. Wir gucken mal den Vers 30 an. Denn an diesem Tag wird Wiedergutmachung für euch geschaffen, um euch zu reinigen und ihr werdet in der Gegenwart des Herrn von allen euren Sünden rein sein. Also da tauchen zwei Begriffe auf, einmal diese Wiedergutmachung und das ist das Wort Sühnung. Das ist das Juristische, das heißt, das ist der Ziegenbock, der als Sündopfer stirbt und der stirbt, damit die Schuld des Volkes gesühnt ist, juristisch vor Gott. Zack, ja, da stirbt jemand stellvertretend für uns und wir sind frei von unserer Schuld, gut. Und dann ist der andere Begriff da und das ist der Begriff der Reinigung. Reinigung. Da, wo Menschen sich dreckig fühlen und dreckig wissen Und das, sagen die jüdischen Ausleger hier, das ist eine andere Komponente in dem ganzen Geschehen. Es hat nichts mit der juristischen Art zu tun, wie Gott mit uns umgeht, sondern es hat damit zu tun, dass wir in unserer Beschämung, in unserem, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir uns defizitär fühlen, dass wir einen Makel haben, dass wir nicht Gott entsprechen, dass wir nicht schön sind, dass wir entwürdigt wurden durch die Sünde und durch andere Menschen, dass wir gereinigt werden, und dafür ist der zweite Ziegenbock da. Also die Leute, die sollten begreifen und sehen, unsere Schuld wird vergeben, aber wir werden in unserer Würde wiederhergestellt, weil der zweite Ziegenbock, der zieht ab in die Wüste und stirbt auch. Zwei Sachen. Letztendlich gleiche Geschichte, ein Tag, eine Feier, ja, aber zwei Denkrichtungen. Okay, alles ein bisschen theoretisch vielleicht an dieser Stelle. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich behaupte mal, das ist meine Wahrnehmung und das teile ich mal mit, ich behaupte mal, dass wir als Christen heute, dass wir sehr leicht bei dem Sündopferziegenblock, bei dem Opferlamm stehen bleiben. Und dass wir sagen, Jesus, hier ist meine Schuld, das habe ich gemacht in meinem Leben, vergib mir, ich weiß, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben und dann bin ich frei von meiner Schuld. Juristisch, ich bin dein Kind, alles gut so. Und dann bleiben wir da stehen. Und das feiern wir dann auch immer wieder, Abendmahl und Karfreitag und so. Aber ich glaube, es gibt eine Komponente, und das ist die Beschämung. Die haben wir nicht im Blick. Das heißt, ich glaube, wir laufen viel mit Beschämung immer noch durch die Gegend und haben nicht so sehr im Blick, dass das auch Gottes Thema ist. Für uns und mit uns. Dass Gott uns nicht in unserer Beschämung alleine lassen möchte. Gott möchte nicht nur die Schuld vergeben juristisch, sondern er möchte uns in unserer Beschämung nahe kommen und uns wiederherstellen in unserem Gefühl, dass wir falsch sind und dass wir dreckig sind, dass wir Versager sind. Und das geht in den Kern unseres Lebens, unseres Menschseins hinein. Das ist mehr als nur die Schuld zu tilgen. Es hat was mit den Folgen von Schuld zu tun, in unserem Leben, von uns selbst oder von anderen Menschen. Ich hoffe sehr, dass ihr das heute nachvollziehen könnt, was ich meine. Weil ich glaube, da liegt ganz, ganz viel drin für unsere Gottesbegegnung und für das, was Gott mit uns vorhat. Und da ist so viel für mich von Herzschlag Gottes sichtbar. Ja, Gott möchte die Schuld von uns tilgen. Super, aber auch er bleibt nicht dabei stehen, sondern er hat ein Herz für uns, wo er sagt, ich sehe dich, wo du dich beschämt fühlst, wo du beschämt wurdest in deinem Leben und ich möchte dir in deinem Schmerz begegnen. Ich möchte dir da Heilung und Wiederherstellung schenken. Vielleicht auch nicht punktuell, zack, zack, zack und so geschieht das, aber grundsätzlich schlägt Gottes Herz für unsere Wiederherstellung an diesem Punkt. Okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen ja noch bei Karfreitag ankommen, aber keine Angst, es wird jetzt nicht mehr so lange. Okay, wir sind bei Jesus, ja? Tausende von Jahren später wurde ein Baby geboren, unehelich, wie beschämend. Aufgewachsen im unbedeutenden Kaff Nazareth, beschämend. Ein Mann, der zu seinen Nachfolgern auch Frauen zählte, beschämend. Er berührte Aussätzige und Besessene, beschämend. Er feierte Feste mit Zöllnern und Sündern, absolut beschämend. Er gab sich mit Kindern ab und nahm sie auf seinen Schoß, beschämend. Er wurde für den Preis eines Sklaven verkauft. Beschämend. Er wurde von den religiösen Leitern verhaftet und öffentlich beschimpft. Beschämend. Er wurde vor die jubelnde und tosende Menschenmenge gezerrt. Beschämend. Dann wurde er durch die Straßen getrieben. Beschämend. Er wurde am Folterinstrument Kreuz hoch aufgerichtet, damit alle ihn sehen konnten, nackt, zerschlagen, bespuckt und gedemütigt, beschämend. In Jesaja 53 steht prophetisch auf Jesus Christus bezogen Folgendes. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross, er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus, er wurde durch die Welt beschämt. Von der Welt, die er selbst geschaffen hat durch sein Wort. Und er setzte sich dieser Beschämung aus. Nicht, weil es Spaß gemacht hat, nicht, weil es irgendwie für ihn toll war, sondern weil er stellvertretend die Beschämung, die wir alle in unserem Leben erlitten, auf sich genommen hat. Nicht nur die Schuldfrage geklärt hat, sondern er hat auch die Beschämungsfrage geklärt für uns. Jesus wurde Beschämung und Schande, er verkörperte sie für uns. Alle konnten ihn so sehen und er versteckte sich nicht dort am Kreuz. Jesus ist sowohl dieses Opferlamm, was geschlachtet wurde, als auch dieser Sündenbock, der in die Wüste geschickt wurde. Er ist beides für uns. Er ist beides. Der Sündenbock, der all unsere Verunreinigung auf sich nahm, alle Scham und Schande aufgrund von unseren Fehlern oder von den Fehlern anderer Menschen an uns. Alles Empfinden, falsch zu sein, fehlerhaft zu sein, Versager zu sein, mit dem Leben nicht zurechtzukommen, sich klein und niedrig zu fühlen, all das hat Jesus stellvertretend für uns auch getragen. Die letzte Bibelstelle für heute. Jesaja 61, Vers 10 drückt sehr schön aus, wie Gott sich das vorstellt, wie wir diese Beschämung in etwas Schönes umkehren können, wie er uns beschenken möchte. Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Das spricht ganz viel von Schönheit, die wiederkommt, von Würde, die kommt, von Wiederherstellung, von dem, dass Gott uns etwas Gutes tun möchte. Vielleicht habt ihr noch im Kopf auch das Bild vom Garten Eden, wo Gott Adam und Eva Kleidung macht. Und hier wird es wieder aufgegriffen. Gott bekleidet uns mit seiner Würde, mit seiner Schönheit. Vielleicht erinnerst du dich auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo genau das passiert. Der Sohn kommt und möchte vor seinem Vater die Schuld bekennen. Und die Schuld hat sein Vater schon längst verziehen, da sagt er gar nichts mehr dazu. Und dann beschenkt er ihn, ja, und sagt, hier, neue Kleider und der Siegelring, du bist mein Sohn. Und er feiert ein Fest. Und er wird wieder eingeführt. Und diese Beschämung, die er mitgebracht hat, die fällt weg, die wird ihm genommen und er kann wieder agieren als Sohn. Ich weiß nicht, was deine Beschämungsgeschichte ist. Aber da gibt es so viel, was wir mit uns herumschleppen. So viel, wo wir denken, ja, ich habe Schande auf mich geladen oder ist Schande in meiner Familie. Ich weiß nicht, wie gut dein Umgang damit ist. Vielleicht musstest du als junger Mensch heiraten und es war anders geplant. Vielleicht hast du auch ein uneheliches Kind. Vielleicht sagst du, ja, ich habe als Vater, als Mutter versagt. Vielleicht musst du sagen, ja, meine Ehe ging in die Brüche. Vielleicht sagst du, ja, mein Vater oder meine Mutter war ein Alkoholiker. Vielleicht bist du selbst ein Alkoholiker oder hängst an anderen Sachen. Vielleicht musst du sagen, ja, ich konnte keine Lehre machen und das ist wie so eine Schmach auf meinem Leben oder ich konnte keinen Schulabschluss machen oder ich konnte nicht studieren. Oder vielleicht sagst du, Mensch, hier kam ich als Ausländer nach Deutschland und ich kann immer noch nicht richtig Deutsch und das ist wie so eine Schmach auf meinem Leben. Und das knechtet und das hält fest. Vielleicht sagst du, ich bin zutiefst verletzt worden durch andere Menschen in Form von Missbrauch, in Form von Mobbing, was auch immer. Vielleicht sagst du, mit meinem Äußeren komme ich nicht klar, fühle mich zu dick und zu dünn, fühle mich nicht gesehen in dieser Welt. Und ich sag dir, wir feiern heute Karfreitag. Wir feiern Karfreitag. Und die ganzen Bibelstellen und diese ganze Geschichte, die ich mit uns durchgegangen bin, das sind nicht nur nette Geschichtchen, sondern da liegt Kraft drin, wenn wir Gott Raum geben und wenn wir sagen, Gott, hier ist meine Beschämungsgeschichte. Ich weiß sehr wohl, dass du meine Schuld gezahlt hast, aber jetzt möchte ich vielleicht einen Schritt weiter gehen und dir erlauben, dass du mich berühren kannst an diesem Punkt, dass du mich heilen kannst an diesem Punkt, dass du mich in mehr Freiheit bringen kannst an diesem Punkt. Und ich glaube, dass Gottes Herzschlag, der Herzschlag von Jesus, ist genau das. Er möchte nicht nur das eine, sondern er möchte beides. Er möchte, dass wir freie Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, die frei leben und immer freier werden. Ich weiß auch, dass das Leben hier auf der Erde, dass das irgendwie unter so einer Glocke ist und dass wir hier keine Vollkommenheit haben werden. Aber ich weiß auch, dass der Weg von Jesus ist, uns in immer mehr Freiheit zu führen, wenn wir sagen, ja, ich brauche das und ich will das, ich suche das. Und das sind manchmal schmerzhafte Prozesse, das sind manchmal längere Prozesse, aber das ist eine Einladung, die auch heute da ist. So lade ich uns ein, wenn wir gleich das Abendmahl feiern und wenn wir Zeit haben in der Gegenwart Gottes und du irgendwie merkst, ja, das macht was mit dir, dann gib dem Raum, diesem Thema. Und in deinem Schmerz oder in deiner Sehnsucht sag Jesus, ja, hier bin ich. Komm und begegne mir. Du hast was vorbereitet, ich weiß nicht was, aber bekleide mich. Bekleide mich mit all dem Guten, was du für mich hast. Und dann geh eine Wegstrecke in deinem Leben, in dieser Sehnsucht. Such dir Hilfe, such Gespräche, aber bleib nicht da stehen, bleib nicht nur an dem Punkt stehen, zu wissen, juristisch ist alles mit Gott geklärt. Das ist gut und da fängt auch alles an. Aber Gott möchte weiter an uns arbeiten, er möchte uns dienen. So freue ich mich auf das Lied, was wir jetzt gerade dann hören werden von unseren Musikern und vielleicht spricht das ja auch nochmal in unser Herz hinein und dann wollen wir gleich im Anschluss das Abendmahl feiern. Ich möchte nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass du ein vollkommenes Opfer gegeben hast für uns. Ich danke dir, dass du uns siehst, in unserem ganzen Menschsein, in all dem, was unser Leben ausmacht, in all den Kämpfen unseres Lebens, auch in allen Niederlagen und in allem Niedergeworfensein. Herr, und ich bete, dass du uns durch deinen Heiligen Geist heute Nachmittag nahe kommst, dass du uns irgendwie da abholst, wo wir stehen, dass du dich selbst in deiner Kraft vor unseren Augen offenbarst, dass du uns Mut machst, dass wir vertrauensvoll uns in deine Arme werfen und dir vertrauen, dass du deine Geschichte mit uns neu schreiben kannst. Bete darum, Herr, dass du uns dienst durch deinen guten Heiligen Geist. Gerade jetzt. So komm und berühre du uns. Amen.